Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Moin moin und hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Tour, eurem wöchentlichen Radsport-Podcast hier auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Lukas, ich führe euch durch diese kleine, ja, gucken wir mal, wie lange diese Sendung dauern wird. Und an meiner Seite, da ist der Mann, bei dem hoffentlich heute Nacht um zwei kein Dopingkontrolleur vor der Tür steht, Ben. Moin, Ben.
Das würde mich von meinem Ruhetag wirklich sehr aus dem Konzept und aus dem Rhythmus bringen.
Das denke ich nämlich auch, dass dir das nicht zu wünschen wäre. Wir haben einiges zu besprechen. Die Tour de France, die biegt so langsam auf die Zielgerade ein, aber wir hatten jetzt erstmal eine sehr spannende zweite Tourwoche, auf die wir heute zurückblicken wollen. Und vor allem hat es der heutige Tag wirklich nochmal alles auf den Kopf gestellt, worüber wir uns in den letzten Wochen so unsere Köpfe zerbrochen haben. Und darüber lohnt es sich zu sprechen. Und am Ende müssen wir sagen, haben wir einen traurigen Verlust eines Mitfavoriten heute noch zu diskutieren. Aber wir gehen chronologisch vor und fangen an mit der 10. Etappe nach dem ersten Ruhetag. Es war der Bastille Day, also man hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass die Franzosen hier vielleicht irgendwie mit um den Tagessieg kämpfen konnten, aber einer hatte was dagegen und das war Tadej Pogacar, der 15,5 Kilometer vor dem Ziel einfach mal den Turbo zündet, nachdem Vingegaard versucht hatte, das Tempo zu setzen mit seinem Team, die Ausreißer auch versucht hatten, allen voran Richard Carapaz sich lange zu wehren, aber Pogi, der holte dann auch Richard Carapaz ein, Remco und Lipo waren dann bei Jonas Vingegaard, auch die beiden Lidl-Fahrer waren dabei und sechs kämpfte sich ran. Remco fuhr dann von vorne, Lidl fuhr mit und holte auch noch Carapaz ein. Circa 17 Sekunden waren es dann 8,5 Kilometer vor dem Ziel noch auf Pogacar. Lipo von vorn, dann Remco in Problem, aber der kommt wieder ran, kämpft sich hier richtig durch. Ein Kilometer vor dem Ziel schafft er erneut den Anschluss, während Tadej Pogacar vorne um den Sieg fährt oder den Sieg einfährt und seine dritte Etappe bei dieser Tour de France gewinnen konnte, war es Remco Evenepoel, der hinten den Sprint der Verfolger gewinnen konnte vor Paul Sixas und Florian Lipowitz und ein kleiner Schocker, Jonas Vingegaard verliert knapp 10 Sekunden, hatte da im Finale, es gab so ein Plateau nach der letzten Bergwertung, da dann doch so ein bisschen geführt und auch davor schon natürlich viel investiert und verlor dann hier 10 Sekunden und Del Toro, der brach ein und verlor eine knappe Minute, konnte also dem Tempo der Verfolger nicht folgen. Pogi, der revanchierte sich dafür, eine Sprintniederlage, die er auf gleichem Profil, auf gleichem Terrain 2024 gegen Jonas Vingegaard einstecken musste in Le Lioran, wo das Etappenziel war. 165 Kilometer, es war wirklich spektakulär der Tag, am Ende Pogi ganz vorne, aber das war gar nicht so das, worüber man am meisten reden musste, sollte, konnte, durfte. Ich würde sagen, wir können zum Beispiel über Jonas Vingegaard reden, der dort so das erste Mal so ein bisschen gestumbled hat. Lag es einfach an dem Einsatz, den er geben musste, oder hattest du das Gefühl, der spürt vielleicht den Giro, oder was war so deine Vermutung, dass er hier zwar nur 10 Sekunden verloren hat, aber eben verloren hat?
Ja, so ganz konnte ich es mir nicht erklären, aber es sollte ja nicht das einzige Mal in dieser Woche bleiben, dass wir ja ganz ähnliche Situationen gesehen haben. Und jedes Mal habe ich mich da so ein bisschen gefragt, woran liegt's und warum fährt man als Wismar so, egal woran es jetzt liegt, ob Jonas sich nicht fit fühlt, ob das von Anfang an die Strategie war, weil es ja dieses und auch dann darauf folgende Male nicht von Erfolg gekrönt war. Ja, was machst du da draus? War es System? War es tatsächlich einfach, dass er sich übernommen hat? Ich habe so ein bisschen was gesehen online dazu, dass es darum ging, dass man so ein bisschen die Pogacar-Attacken entschärfen wollte. Jetzt waren die Pogacar-Attacken vielleicht auch nicht so scharf, wie sie sonst gewesen wären. Andererseits, sie kamen ja nun doch und am Ende boost man Zeit ein auf die Verfolger, die von hinten rankommen.
Ja, es war vor allem natürlich jetzt gestern auf Etappe 14, wenn wir da gleich drüber sprechen, noch mehr so das Thema, dass man sich so ein bisschen gewundert hat über die Fahrweise von Wismar. Aber auch ich hatte generell schon vorher den Eindruck, zum einen lag jetzt natürlich das Profil der Etappen, die wir bis zu diesem Wochenende eigentlich gesehen haben oder eigentlich bis heute gar nicht den Fahrerkünsten oder dem Profil, das Jonas Vingegaard da so sein eigen nennt, sondern war ja eigentlich Tadej Pogacar auf den Leib geschneidert. Explosive Attacke, dann hast du eine Lücke und dann kannst du es mit einem wirklich konstanten Effort einfach nach Hause fahren. Und ich habe das Gefühl, eigentlich haben sich die Streckenplaner da so ein bisschen mehr Spektakel von versprochen, von diesen doch eher konservativen Etappen, die eben nicht oben auf dem Berg enden, sondern hinten raus, dass da Gruppen nochmal zusammenlaufen. Aber eigentlich hat das Gegenteil bewirkt, denn ich könnte mir fast vorstellen, dass die Abstände zwischen Pogi und Vingegaard und vielleicht auch zwischen Vingegaard und dem Rest des Feldes ein bisschen kleiner gewesen wären, auch nach Etappe 10, wenn die Profile eher klassische Bergankünfte beinhaltet hätten. Deshalb, ja, Fluch und Segen, weil auf der anderen Seite waren dafür natürlich die Plätze dahinter so umkämpft wie selten und auch Jonas Vingegaard war eben ja noch nicht so weit enteilt nach vorne. Also der zweite Platz war ja wahnsinnig offen. Von daher, ja, ich glaube, es ist so eine Mischung aus allem, dass er versucht hat, einfach so ein bisschen zu antizipieren. Pogi hat auch gesagt, er glaubt, Vingegaard fehlt so ein bisschen der Punch gerade. Ich glaube, das hat man schon auch gesehen. Er hat auch selten versucht, wirklich hinterherzugehen, weil er wusste, es kann er nicht. Der Giro könnte durchaus eine Rolle spielen. Wir wissen es nicht. Und ja, vielleicht war es auch einfach so ein bisschen nicht das perfekte Profil. Was machst du aus Remco Evenepoel? Ich habe es gesagt, der wurde abgehangen, dann Lipo hat sich so ein bisschen hinten raufgehangen auf die Gruppe, aber Remco hat wirklich starken Willen bewiesen. Ist an anderer Stelle hätte ich jetzt erwartet, dass er seine Flasche dem Kind gibt und in den Bus steigt. So schlimm wäre es hier nicht geworden, aber er hat sich hier wieder zurückgekämpft und am Ende noch den Sprint aus seiner Gruppe gewonnen. Das war doch nicht unbeeindruckend, sage ich mal, von Remco Evenepoel auf mentaler Ebene.
Ja, definitiv. Also Remco für mich auch so eine der Überraschungen dieser Tour bis hierhin. Also ich habe ja ganz überheblich mich da aus dem Fenster gelehnt vorab und gesagt, dass Remco ja jetzt durchaus auch für dieses welligere Terrain, das wir bisher hatten, der bessere der beiden Red Bull Spitzenfahrer ist. Aber dass ich grundsätzlich auch gesagt hätte, wenn es dann wirklich so in diese Anstiege reingeht, wenn es hart auf hart kommt, dass er dann der ist, der da vielleicht auch eher den Kopf verliert. Und dass ich Lipowitz da als den deutlich stärkeren gesehen hätte. Da hat er mich durchaus eines Besseren belehrt. Und man kann hier sagen, dass das jetzt die bessere Situation war in Etappe 10. Die bessere Umsetzung als das, was wir in der Woche vorher gesehen hatten, oder?
Auf jeden Fall, man hat hier Remco wieder nicht geopfert, man hat Lipo nach hinten gesetzt, das wäre jetzt auch kein Profil gewesen. Ich habe ganz viel im Internet gelesen, ja, wenn Lipo gefahren wäre, hätte ja hier Vingegaard vielleicht eine halbe Minute abnehmen können, glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dieser punchige Zielsprint, der ist einfach in der aktuellen Art und Weise nichts für Jonas, aber wann hat Lipowitz schon mal eine Power-Attacke durchziehen können, vor allem gegen jemanden wie Jonas Vingegaard, das halte ich doch für ein bisschen drüber. Ich glaube, so konnte man dann am Ende mit Remco sogar das Beste rausholen, weil ich glaube sogar der Punch im Zielsprint war es dann, der am Ende Vingegaard so richtig wehgetan hat. Denn Lipowitz, der ist eher ein Traktor, sage ich mal. Er hat hier auch 10 Sekunden gut gemacht. Remco sogar 12 plus Bonussekunden. Das war ja Best Case. Und in der Gesamtwertung nach der Etappe, da lag zwischen Jonas Vingegaard und Remco Evenepoel noch eine halbe Minute. Also absolut valide da nicht mehr zu sagen, jo, wir opfern jetzt Lipowitz auf dieser Etappe oder wir opfern Remco. Sondern hier hat man es clever gemacht. Man hat Remco die Zeit gegeben, wieder ranzukommen und das lief am Ende ganz gut. Also Pogacar gewann auf der 10. Etappe am Dienstag vor Remco Evenepoel und Paul Sexas, dann Lipowitz, Ayuso, Schiemose, Vingegaard, Del Toro, Tom Pidcock und Lenny Martinez. Wir gehen in den Doppelpack der beiden letzten Sprintetappen aller Voraussicht nach dieser Tour de France, die wir gesehen haben. Und wir haben vor allem gesehen, es gab auf beiden Etappen so ein bisschen Action. Und das hat uns, glaube ich, beide froh gemacht. Es war nicht so eine klassische Bummel-Etappe, sondern genau das Gegenteil war der Fall. Etappe 11, die schnellste Tour-Etappe, die jemals gefahren wurde, mit einem Schnitt von 50,9 km/h. Es lag auch daran, dass wirklich viele Teams interessiert daran waren, in die Ausreißergruppe zu gehen. Sogar Mathieu van der Poel hat am Anfang mal so ein bisschen versucht, die Gruppen mitzubesetzen. Aber am Ende lief es doch auf einen Sprint hinaus. Und der war, kann man mal sagen, eher spannend von der Umsetzung, von der taktischen. Es war ein technisches Finale. Es gab so eine Schlüsselstelle, 6 vor Ziel mit einer engen Kurve und danach eine enge Straße und alles fuhr quasi darauf hin, dort in Position zu sein. Kees Bol war es dann, der im Finale, nachdem da das Tempo dann raus war, also es wurde auch gesagt, die letzten 10 Kilometer waren die langsamsten der gesamten Etappe. Man kennt es eher umgekehrt. Also im Finale dann zog sich so ein bisschen auseinander, aber es war nicht wahnsinnig schnell. Und dann war es Kees Bol, der den Sprint für Olaf Koy anziehen wollte, aber der hatte Olaf Koi gar nicht im Gepäck, sondern der lauerte so ein bisschen. Und dann war zu diesem Zeitpunkt Sören Warrenschöld von Uno X auf der rechten Seite der Straße eingebaut. Bol reißt die Lücke, die Sprinter zögern. Es gibt so eine kollektive Bewegung von rechts nach links von allen Sprintern. Dadurch geht die Tür auf für Sören Warrenschöld und der sagt einfach, ja, was, also einen Massensprint, einen klassischen werde ich nicht gewinnen, ich versuch's einfach mal. Er war am Tag davor gestürzt, hat aber scheinbar die Beine gehabt, hier einen langen Sprint zu antizipieren und kann das tatsächlich durchziehen. Uno X gewinnt zum zweiten Mal in Folge die 11. Etappe der Tour de France, auch das ein lustiger Sidefact, wie ich finde, und holt sich hier einen wirklich starken Etappensieg. Olaf Koi am Ende Zweiter. Da fragt man sich, was wäre gewesen, wenn du am Hinterrad deines Anfahrers geblieben wärst. Jasper Philipsen Dritter. Auch da Schrödingers Relegation, er wurde erst relegiert, keiner weiß warum, dann wurde er re-relegiert, auch da keiner weiß warum, am Ende aber eigentlich die richtige Entscheidung, ihn dann nicht zu relegieren, würde ich sagen. Also Uno X, dritter Grand Tour Etappensieg in Folge, also letztes Jahr Tour, dann beim Giro und jetzt wieder bei der Tour gewonnen, die schnellste Tour-Etappe ever. Das war richtig stark von Sören Warrenschöld und ich glaube, wir beide sind ja eh Uno X-Fans, von daher haben wir uns da beide gefreut.
Ja, total. Also die haben auch diese Tour wieder wunderbar belebt, fand ich bis hierhin. Und von daher gönnt man ihnen das umso mehr, dass dann das am Ende auch noch mit einem Etappensieg belohnt wird. Und ja, einfach total sympathisch, das zu sehen, zumal er ja eben auch wieder als Außenseiter sich diesen Erfolg sichern konnte. Und auch da sind wir ja immer große Fans von, wenn es nicht die großen Namen sind, die man von Anfang an antizipiert hat. Deswegen auch meine Frage, warum jetzt diese Sprintetappen plötzlich so viel spannender waren, als man das vielleicht erwarten konnte. Meinst du, das hat auch damit zu tun, dass wir bisher so viele Siege durch die Favoriten gesehen haben, dass quasi alle, die bisher noch nicht gewonnen haben, versuchen jetzt alles reinzustecken, um irgendwo noch einen Sieg rauszuholen?
Ich weiß nicht. Ich meine, auch bei den Sprintern hat Tim Merlier natürlich hier gezeigt, dass er der Dominator ist. Aber ich glaube, der Sprint hat für alle dann immer noch so ein bisschen dieses unberechenbare Element. Es ist was anderes, wenn Tim Merlier in den Sprint gibt, dann gibt's die Chance, dass er nicht gewinnt. Das haben wir zweimal bei dieser Tour gesehen. Weil Tadej Pogacar, wenn er den Sieg will, in der Regel bekommt er ihn dann auch. Heute müssen wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, was da los war. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, lag es auch so ein bisschen an der Konzeptionierung der Etappen und dass alle wussten, dass so spät jetzt so früh schon der letzte Sprint stattfinden wird. Und dann die 12. Etappe, da können wir gleich mal drauf gucken, nach Chalon-sur-Saône. Da gab es eben diesen Anstieg im Finale, wo man viel Action gesehen hat und der das Rennen wirklich belebt hat und der gezeigt hat, dass selbst so eine kleine Wand auf einer sonst flachen Etappe dafür sorgen kann, dass einfach viel mehr Action ist, als wenn wir nur so einen klassischen tellerflachen Dubai-Sprint sehen. Von daher könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass das einer der Gründe war. Die Gruppe auf Etappe 12 war auch wieder sehr umkämpft. Nach vielen Attacken ist es dann doch Baptiste Westroffert, der Mann unserer Herzen, der sich da alleine nach vorne bringt und erstmal auf Soloflucht geht. Danach, dem Sprint, springt erstmal ein Trio zu Westroffert, das er dann aber auch später wieder stehen lässt. Also das war wirklich brutal stark wieder vom Franzosen. Und Lidl Trek sprengt das Feld dann über die beiden Anstiege. Es gibt viele Attacken im Finale und kaum Ruhe. Auch Mats Petersen attackiert selber, Askren versucht es immer wieder, aber es läuft dann alles wieder zusammen und Alpecin kommt in voller Mannstärke nach vorne und dann gibt es den ersten heftigen Sturz dieser Tour de France, 500 Meter vor Ziel, ausgelöst durch Gaviria, stimmt nicht so ganz, da geht die Tür durch Vlad van Mechelen zu. Für mich, ich weiß nicht, ob ihr euch diesen Sturz nochmal angeguckt habt oder es euch erspart habt, aber Gaviria rempelt beim Stürzen noch die Schulter von Olaf Koi an, der am Ende auf dem Rad bleibt, sich nach vorne schiebt noch in vor dem Sprint und tatsächlich Zweiter wird. Also das war wirklich absolut beeindruckend. Eine Szene, die ich sonst so von Mathieu van der Poel vielleicht erwarte, was auch das Bike-Handling angeht. Am Ende ist es Tim Merlier, der den Sprint gewinnt. Zweiter Koi, dritter Philipsen. Was haben wir dazu zu sagen, außer Tim Merlier ist der beste Sprinter der Welt und Olaf Koi scheinbar sollte mal Cyclocross probieren.
Ja, den Olaf Koi-Part, den hatte ich mir tatsächlich so noch nicht überlegt, aber ja, Tim Merlier, der zeigt hier auf dieser Tour, ganz egal aus welcher Situation, solange er im Sprint irgendwie in Reichweite ist, dann muss man mit ihm ernsthaft rechnen um den Sieg und ja, hat er verdient, sich wieder einen Sieg geholt und ja, der fährt eine richtig, richtig starke Tour. Schade, dass trotzdem der Kampf ums grüne Trikot dadurch nicht wirklich belebt werden konnte.
Ja, wir haben eigentlich gedacht, dass durch diese 70 Punkte, die es für einen Sprintsieg gibt, das ein bisschen spannender werden konnte. Aber so wie Mats Pedersen das von Beginn an angegangen ist, bestand da leider kein Zweifel, dass er das wohl holen wird. Kleine Randnotiz auf der heutigen 15. Etappe, Tim Merlier leider ausgestiegen. Es stand schon fest, dass es wahrscheinlich auch eng werden würde mit dem Zeitlimit. Und so ist er jetzt früher in den Ruhetag gestartet, kann man sagen, und fährt nach Hause. Und der wird definitiv noch das ein oder andere Rennen in diesem Jahr gewinnen, da bin ich mir ganz sicher. Und vor allem bin ich gespannt, er hat jetzt 75 Profisieger auf dem Konto, 6 bei der Tour, 4 beim Giro. Geneigte Zuhörer werden feststellen, ach so, bei der Vuelta hat er noch nicht gewonnen. Vielleicht ist das ja nochmal so ein Ziel mit seinen 33 Lenzen, sich da noch die Triple Crown aufzusetzen und Etappensiege bei allen drei Rennen einzufahren. Ja, aus deutscher Sicht ist es jetzt leider nichts geworden mit einem Sprintsieg. Max Kanter am Ende 7. Kleiner Tipp, hört gerne nochmal in das Interview von Bent mit ihm vom Ruhetag ein. Ich glaube, er wird trotzdem ganz zufrieden sein, auch von dem, was er da schon so gesagt hat. 13. Etappe, die Ausreißer-Etappe, die einzige richtige Ausreißer-Etappe, die wir in dieser Woche gesehen haben. Und sie wurde geprägt von zwei Rennen in einem Rennen. Zum einen war es das Rennen um den Etappensieg, was sich irgendwann trennte von dem Rennen um die Gesamtwertung. Denn einer hatte es mit reingeschafft in diese Gruppe nach langem Kampf. Gruppe kann man fast nicht mehr sagen, Peloton muss man fast sagen. 58 Fahrer waren vorne und unter anderem war es Tom Pidcock und die Lücke, sie ging immer weiter auf und war irgendwann über 8 Minuten und Tom Pidcock aus der Gruppe virtuell sogar zweitplatzierter vor Jonas Vingegaard. Also da hat man mal die Zügel ordentlich locker gelassen. Als erstes im Feld, da sind es dann Bahrain, die zucken und nachfahren für Lenny Martinez. Irgendwann steigen dann auch noch Lidl und auch Red Bull Borans Groh sogar am Ende mit ein, um irgendwie die Lücke kleiner zu fahren. So richtig Erfolg hat das nicht. Aber man war sich, glaube ich, auch sicher, dass diese Flucht so viel Kräfte kosten würde, dass er dann eben zurückfallen würde. Es gab einen langen Anstieg dann in dieser Etappe zum Finale hin, den Ballon d'Alsace. Warum auch immer man da beide hier den Ballon nennen muss, da kommt man hier durcheinander. Auf jeden Fall den Erstkategorieanstieg, von dem es dann recht flach ins Ziel ging nach der langen Abfahrt und dort attackierte Team Jayco, denn die waren das andere Team, was wirklich stark vertreten war in dieser Gruppe und die es schafften mit Luke Plapp und Mauro Schmidt alle Attacken von Tom Pidcock zu kontern oder zu neutralisieren und dann war es Mauro Schmidt, der sich zusammen mit Harald Terrada lösen konnte. Hinten wurde sich die Gruppe nur so halb einig. Es gab dann im Finale mal wieder die gewohnten Konterattacken. Schmidt, der puckert recht früh, 1 Kilometer vor dem Ziel, geht gar nicht mehr durch. Das fand ich einen mutigen Call, denn er war schon mal Zweiter bei der Tour auf einer Etappe. Gewinnt dann aber knapp den Sprint. Harald Terrada, starker Zweiter. Das war wirklich eng bis zur Ziellinie. Pidcock wird aus der Verfolgergruppe noch Dritter. Es wurde nochmal richtig knapp. Sie wären fast noch rangekommen an die beiden da vorne. Gelingt ihnen am Ende nicht. Und somit bleibt es eben bei diesem Zweiersprint, aber das war eine spannende Etappe, an deren Ende Tom Pidcock 7,5 Minuten gut machte und sich auf Rang 4 in der Gesamtwertung schob. Lass uns doch mal über Mauro Schmidt reden und warum er schon 1 Kilometer vor dem Ziel dachte, ja, ich fahre jetzt nicht mehr durch.
Ja, ich habe gehört, dass er tatsächlich einfach tierisch gekrampft hat und quasi am Limit war und das ja im Prinzip schon das Beste aus seinen Möglichkeiten rausgeholt hat und dann diesen 1 Kilometer einfach gebraucht hat, um überhaupt irgendwie wieder Kraft in die Beine zu bekommen. Ich habe aber auch auf den ersten Blick gedacht, meine Güte, das ist aber schon echt ganz schön gepokert, bei irgendwie 8 Sekunden Vorsprung auf die Verfolger einfach so gar nicht mehr mitzuführen und zumal am Ende ja offensichtlich dann doch wieder Kraft zumindest für ja so einen gewissen Schlusssprint da war. Aber ja, selbst wenn er gekrampft hat, dann umso mehr Respekt, dass er dann am Ende nochmal diesen Sprint durchziehen konnte.
Der hat ja fast die Uno-Reverse-Karte bekommen, denn er wollte keine Führung machen und dann hat Harald Terrada in der letzten Kurve auf die Zielgeraden noch einmal richtig hart gebremst, weshalb Schmidt dann doch wieder vorne war und dadurch Terrada aus dem Windschatten den Sprint anziehen konnte und es war ja wirklich knapp auf der Linie. Wie bewertest du, dass Tom Pidcock so viel Zeit bekommen hat? Auf der einen Seite natürlich schwierig, so eine große Gruppe zu kontrollieren, aber auch mutig von Tom Pidcock, dafür liebe ich ihn überhaupt, das so zu versuchen und sich da so weit vorne zu setzen. Warst du zu dem Zeitpunkt überrascht, dass man da so gar keinen Sense of Urgency gespürt hat im Peloton? Denn auf Platz 4, da sind so einige, wo ich sage, Tom Pidcock von der Vuelta, der lässt sich von denen nicht so leicht abstellen.
Ja, ich fand es auch erstmal überraschend und vor allem beeindruckend. Als Zuschauer natürlich großartig. Also, dass dann eben ja auch diese virtuelle Rechnerei natürlich losgeht, dass wir dann plötzlich Einblendungen sehen, wo Tom Pidcock sich jetzt virtuell im GC schon befindet. Da geht natürlich dann die Träumerei los. Was wäre alles noch möglich über die nächsten Etappen? Von daher fand ich, hat das Rennen sehr, sehr aufgewertet. Ja, und natürlich sind da alle Puzzleteile zur rechten Zeit irgendwie zusammengekommen, ne? Dass da er es in diese Gruppe schafft, die Gruppe so groß ist, die Gruppe so zusammenarbeitet. Vielmehr fand ich verwunderlich, dass tatsächlich ausgerechnet Bahrain dann die sind, die als Erste die Nachführarbeit leisten für einen Lenny Martinez, bei dem es dann um Platz 10 im GC geht, der vorab groß angekündigt hat, ja, er fährt ums Bergtrikot.
Ich glaube, zwei Dinge dazu. Ich glaube, Lenny Martinez wäre auch gerne ums Bergtrikot gefahren, aber Antonio Tiberi hat einfach schon früh so viel Zeit verloren, dass er so quasi reingespült wurde in diese Situation. Und Bahrain ist so ein Team, das ehrt so einen Top-10-Platz. Denen ist das wichtig. Das hat man, glaube ich, in der Vergangenheit schon häufiger gesehen. Deshalb kann ich es irgendwie nachvollziehen, weil Niklas Merkel hatte mir das auch gesagt, als wir vor der Tour mit ihm gesprochen hatten, off the record, als er mir schon erzählt hatte, dass Picnic gerne das grüne Trikot im Mannschaftszeitfahren holen würde, hat er gesagt, na, jedes Team braucht irgendein Ziel jeden Tag. Und Platz 10 dann einfach weggeben zu lassen, oder ich glaube, es war sogar Platz 9 zu diesem Zeitpunkt, einfach so wegschwimmen zu lassen, dafür ist man ja nicht da, man kann die Etappe nicht gewinnen und dann kann man natürlich auch ein bisschen investieren, um da einfach die Chancen zu verbessern, denn wer weiß, da stürzt vielleicht jemand und scheidet mit einem gebrochenen Schlüsselbein aus und auf einmal ist man einen Platz weiter vorne. Von daher, ich kann es schon irgendwie verstehen, ich habe auch lange Diskussionen darüber geführt, ja, warum warten die denn nicht alle bis UAE lang nachfährt? Naja, weil UAE hat nochmal 4-5 Minuten mehr Puffer gehabt und im Zweifel der Einzige, der Pidcock an einem Tag mal wieder 10 Minuten abnimmt, das ist Tadej Pogacar. Also ist auch schwierig und ich kann verstehen, dass sich dann da alle so ein bisschen auch bei der Ehre gepackt fühlen und sagen, ja, wir fahren jetzt nach. Von daher, ja, finde ich eigentlich okay, fand ich jetzt nicht so schlimm, gerade in dem Szenario, zumal UAE jetzt auf dem Tag jetzt nicht so geschwächt worden wäre, das war relativ leicht dann auch für sie zu kontrollieren und von daher, ja, nachvollziehbar, dass man da jetzt nicht versucht, UAE irgendwie zu schwächen. Lass uns auf die 14. Etappe blicken. Und jetzt wird es so langsam spektakulär. Erstmal Shoutout an alle, die jetzt am Wochenende irgendwie an der Tourstrecke standen. Vor allem gestern. Das waren atemberaubende Bilder. Es sah teilweise, habe ich auch den Vergleich online gelesen, aus wie im Fußballstadion, weil die Leute wirklich in 40er-Reihen am Rand irgendwie den Berg hochstanden. Ich glaube, von der Stimmung her war das mit das Krasseste, was ich in den letzten Jahren irgendwie gesehen habe. Klar, Alpe d'Huez, aber Alpe d'Huez hat man schon irgendwie so oft gesehen und Le Markstein, das war ganz besonders, das war Werbung für den Radsport, oder?
Ja, um den Vergleich mal in eine ganz andere Richtung weg vom Sport zu ziehen, das sah aus wie das Taylor Swift-Konzert in München, als die Leute auf dem Hügel standen, um ins Stadion reingucken zu können. Genau so standen sie da wirklich Reihe um Reihe den Hügel hoch, dass man irgendwie noch einen Blick erhaschen kann. Mein Bruder, Shoutout, stand auch am Streckenrand, ist da aus Freiburg, glaube ich, rübergeradelt. Wirklich einen weiten Weg auf sich genommen, um dann da das Ganze ja hautnah mitzuerleben. Hat mich richtig, richtig neidisch gemacht. Muss wirklich eine Hammer-Atmosphäre gewesen sein. Viele, die aus Deutschland den Weg gemacht haben, natürlich wegen der Nähe und ja, unfassbare Atmosphäre auf jeden Fall. Ich glaube, auch als Fahrer muss das richtig angeschoben haben.
Ja, ich habe auch von allen, die irgendwie im Interview dazu was gesagt haben, das gehört, selbst Tadej Pogacar hat gesagt, das hat er noch nie erlebt. Also das war wirklich eine atemberaubende Etappe und das nicht nur sportlich und auch da ist einiges passiert, sondern vor allem auch, was die Stimmung angeht. Und wie gesagt, einfach Werbung für den Radsport und Ralf Denk hat es im Podcast über Red Bull Borans Grohe auch gesagt, dass es eigentlich ist das ja so ein bisschen the way, weil die Etappen jetzt alle so ein bisschen näher beieinander waren und Menschen dadurch einfach in einem einem Umkreis von ein paar Kilometern mal zwei Etappen sich angucken konnten, was natürlich attraktiver ist, als nur einmal das Feld vorbeifahren zu sehen. Von daher auch da vielleicht mal so ein Impuls für Radrennen in der Zukunft, dass man vielleicht versucht, so ein bisschen Etappen zusammenzulegen und nicht immer nur von A nach B zu kommen. Ist ja auch, was so die Transportwege angeht, vielleicht gar nicht so verkehrt. Lass uns aufs Sportliche blicken. Wir haben wieder eine riesen Ausreißergruppe mit allen wichtigen Bergfahrern aus der zweiten Reihe. Wir haben Tobias Halland, Johannessen drin gehabt. Bernal Pidcock war natürlich wieder vorne mit dabei. Carapaz, Arensmann, alle. Und auch Wismar mit Amiraj Kampenaerts und Jorgensen, der ja wohl krank gewesen ist in den Tagen zuvor. Borat Cataneo vorne, Lidl Simmons und auch Decathlon hatten Helfer da vorne. IF und Uno X, die waren je zu viert und man sieht dann vorne, fährt IF einen Zug und versucht irgendwie die Ausreißergruppe ins Laufen zu bekommen und hinten ist es Nils Polit, der ganz alleine die Lücke erstmal auf 1,30 kontrolliert und schon am Ende des Grand Ballon macht IF da die Lücke etwas kleiner im Feld. Nicht die Lücke, sondern die Gruppe machen sie etwas kleiner und wollen hier gucken, dass alles läuft und das ist mit einer kleineren Gruppe natürlich einfacher. Und gerade auf so einer schweren Etappe mit einigen Anstiegen, also der Grand Ballon war in Summe 21,6 Kilometer lang, also da ging es fast direkt nach dem Start hoch und danach gab es noch drei weitere kategorisierte Anstiege. Es entwickelte sich so ein bisschen ein Duell ums Bergtrikot zwischen Valentin Paré-Peintre und Richard Carapaz. Das können wir so schon mal vorwegnehmen. Im Tagesverlauf wirklich ein Clean Sweep war von Valentin Paré-Peintre, der wirklich jeden Bergsprint gegen Carapaz gewinnen konnte. Und dann setzten sich eben diese beiden ab. Es kamen dann noch die Johannessen-Brüder nach vorne und Ben Healy als Helfer für Richard Carapaz. Hatte sich also eine schöne Gruppe gebildet. Irgendwann dann auch Rubio und dahinter eine Gruppe um Tom Pidcock, in der die ganze Zeit das Wismar-Trio gefahren hat. Und da können wir uns jetzt fragen, ist das ein Versuch einer Relaisstation gewesen oder wie haben wir uns die taktische Herangehensweise von Wismar erklärt?
Ja, also um den Etappensieg werden sie ja zumindest nicht mit einem aus dem Trio gefahren sein. Also muss es ja in irgendeiner Form gewesen sein, um Jonas Vingegaard im weiteren Rennverlauf helfen zu können. Dann ist trotzdem die Frage, warum arbeiten sie dann alle drei in dem Maße? Weil ja, am Ende sind das natürlich dann alles Kräfte, die man nicht mehr hat, sobald dann eben Jonas Vingegaard und die übrigen Favoriten aufschließen. Wieder eine dieser Stellen, wo man sich beim bisherigen Tourverlauf fragen muss, war das von Wismar schlau gemacht? Und wir verstehen es einfach nicht. Hat man da bei Wismar sich irgendwie ein bisschen verkalkuliert? Ich werde nicht wirklich schlau draus.
Na und vor allem, ich finde also an sich die Herangehensweise eine Relaisstation erstmal nicht schlecht, gerade weil wir im Finale eben wieder in Le Markstein erst diesen Anstieg gesehen haben und dann das Plateau ins Ziel. Und wenn es alles ideal läuft und du eine Relaisstation erst da hast oder zumindest in dem Anstieg, dann ist das ja durchaus ein hehres Ziel und kann ich verstehen. Aber auch da war ja an einem bestimmten Punkt klar, okay, das wird hier nichts werden. Die Lücke wird immer kleiner, UAE hat das im Griff hinten. Und vor allem haben wir dann auch diesen heftigen Regen in der Abfahrt gesehen, in der dann auch Jonas Vingegaard auf einmal ein Loch gerissen hatte da hinten und dann Red Bull Bora-Hansgrohe sofort nach vorne kam. Lidl musste dann die Lücke schließen, sonst hätte es da schon mal richtig krachen können. Aber das bei Wismar an keinem Punkt irgendwie mal man dann rausgenommen hat und gesagt hat, okay, wir schonen uns die Kräfte und gucken dann mal, wie lange wir Jonas dann im Finale noch irgendwie unterstützen können. Das hat mich so ein bisschen gewundert und ich meine mich zu erinnern, wir hatten das in der ersten Woche auch schon mal, wo sie so unbedingt in die Gruppe wollten und am Ende war Jonas isoliert und ich habe hier das Gleiche kommen sehen und das ärgert mich so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, es gibt einen guten Plan A, aber es fällt sehr schwer, einen Plan B zu finden bei Wismar. Bin ich da auf dem richtigen Dampfer?
Ja, das würde ich genauso unterschreiben. Das war, glaube ich, die Etappe, wo wir am Anfang Viktor Kampenaerts, Mats Pedersen und Vaslim Slok von Lotto hatten, die da zu dritt es irgendwie versucht haben, dann Kampenaerts ewig noch alleine. Und ja, gleiches Szenario hier. Und ich glaube, da bist du wirklich auf der richtigen Spur. Es gibt einen Plan A, der, wenn alles richtig läuft, super gut ist. Im Zweifel gibt es einen Plan B, aber es gibt nichts. Was ist, wenn Plan A nicht so klappt wie gedacht, aber Plan B nicht greift oder noch nicht greift? Wie switchen wir dann um? Und das hat, glaube ich, die Bemühungen ja so ein bisschen beschränkt und die Möglichkeiten von dem, was für Wismar an der Stelle dann auch möglich war.
Absolut. Und ja, es war dann eben schon so, dass 55 Kilometer vor dem Ziel auch diese Gruppe schon wieder eingesammelt wurde. Es war dann also noch die Spitzengruppe rund um die Carapaz Paris-Peintre-Fraktion und eben die Haaland-Johannessen-Brüder vorneweg. Und der Abstand wurde dann so bei 2 Minuten gehalten. Lenny Martinez, der verlor dann in einer nächsten Abfahrt, in der es wieder Risse im Feld gab. Den Anschluss konnte aber nochmal zurückkommen. Das war kurz davor, dass man Bahrain fast schon belächeln musste, dass sie am Tag davor versucht haben, das GC zu retten und jetzt in der Abfahrt Zeit verlieren. Am Ende war es nicht ganz so dramatisch und das Finale spitzte sich zu. 16,4 Kilometer vor dem Ziel setzen sich dann Haaland, Johannessen und Carapaz leicht ab aus dem Feld aus der Spitzengruppe und im Feld, da verliert Tom Pidcock jetzt den Anschluss. Also der muss jetzt den Kraftanstrengungen der letzten 1,5 Tage Tribut zollen und auch Ayuso sah da nicht ultra frisch aus. Im Feld kommt Decathlon erst nach vorne und macht das Tempo ein bisschen schwer, auch weil UAE das erste Mal so ein bisschen schwach aussah an dem Tag, würde ich sagen. Und Poggi da schon recht früh isoliert war. Isaac Del Toro hing auch die ganze Zeit am Ende der Gruppe und es war so ein bisschen eine weirde Situation, denn es kam dann Sepp Kuss nach vorne, als Decathlon fertig war. Lipowitz attackiert da mal, Sixas geht mit, aber Jonas fährt dann die Lücke wieder zu. Es war auch nicht wirklich eine committete Attacke, es sah auch so aus, als ob Sixas erstmal absichern wollte und gar nicht jetzt die Idee hatte, mit Lipowitz irgendwie da gut Meter zu machen. Wie gesagt, Jonas übernimmt dann in der Gruppe an diesem Anstieg. Schelmose weg, Del Toro macht den typischen Del Toro, 5-mal gestorben, 6-mal wiedergekommen an diesem Schlussanstieg. Wahnsinn. Und den ganzen Anstieg büffelt dann dort Jonas nach oben, bis dann 7,7 Kilometer vor dem Ziel sagt, ja, Tadej Pogacar sagt dann, alles klar, ich habe genug gesehen, ich fahre dann mal. Es war vielleicht nicht der Anstieg der letzten Tage, also ich fand, er sah im Antritt nicht so spritzig aus, nicht so überragend, wie es schon mal war, aber immer noch so wahnsinnig gut, dass auch keiner versucht hat, da noch irgendwie mitzukommen. Vingegaard geht erstmal hinterher, Sexas geht dann auch hinterher und dann ist Sexas fast dran an der Gruppe und auf einmal ist von hinten Isaac Del Toro auch wieder da. Wie er das geschafft hat, keine Ahnung. Wahnsinnig beeindruckend von Del Toro, aber lass uns erstmal über diesen Schlussanstieg sprechen. Jonas Vingegaard macht das Tempo von vorne. Ich habe heute gelesen, die Idee ist, mit diesem langen, konstant hohen Tempo Pogacar so ein bisschen die Spritzigkeit in seinen Anstiegen zu nehmen, weil er davor schon die ganze Zeit in einem Bereich ist, der ihm durchaus, den er merkt, sagen wir mal so. Ist das für dich eine logische Herangehensweise oder würdest du sagen, dass es wieder so ein bisschen spielt am Ende ja nur Poggi in die Hände oder hat vielleicht Vingegaard zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen gesagt, okay, ich gucke lieber, wen ich von meinen Konkurrenten um Platz 2 loswerde?
Also ich habe das Gleiche gelesen, ich habe es vorhin auch schon mal so ein bisschen angedeutet und kann es grundsätzlich nachvollziehen, weil es ja eben auch das ist, was in der Vergangenheit schon sehr, sehr erfolgreich gegen Poggi funktioniert hat. Allerdings muss man sagen, eben auch gegen einen deutlich jüngeren und unerfahreneren Poggi, vielleicht auch einen deutlich schwächeren Poggi verglichen mit, wo er sich heute bewegt. Vor allem würde ich aber auch sagen, dass Wismar im Zweifel einfach das Team fehlt. Dass man eben nicht einen Wout van Aert generell dabei hat, vor allem nicht einen Wout van Aert von 2021, 22, dass man nicht einen Sepp Kuss aus der Zeit dabei hat, sondern einen etwas älteren, vielleicht nicht ganz so spritzigen. Ja, und auch sonst sie ja einfach mit einem sehr gebeutelten Kader, sag ich mal, angetreten sind. Da hilft es ihnen auch nicht natürlich, wenn sie dann ja auf den Etappen ihre Fahrer versuchen als Relaisstation zu etablieren und dann so aufreiben, ne? Wenn die dann mit müden Beinen da schon reingehen. Denn letztendlich musst du ja gucken, dass du am Ende der bist mit den frischeren Beinen als Poggi. Ja, von daher grundsätzlich eine effektive Strategie, wenn sie funktioniert, wieder ein guter Plan A, aber im Zweifel fehlt da am Ende so das bisschen, um es wirklich erfolgreich zu machen. Aber eben wie gesagt, Poggi sah durchaus angestrengt aus. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Wirkung gezeigt hat und dass er schon nicht so fit war, wie er das gerne gewesen wäre.
Ja, durchaus möglich. Ist von außen auch immer so schwer zu beurteilen. Man sieht, man meint was zu sehen und am Ende ist es vielleicht auch nur halb so schlimm gewesen. Wir sind auf dem Niveau beide noch nicht solche Berge hochgefahren. Von daher, aber es war auf mich der Eindruck, dass er nicht so zwei Klassen besser war, sondern vielleicht nur eine Klasse besser als der Rest. Was machen wir aus Decathlon? Da wiederum hat es mir eigentlich imponiert, dass sie gesagt haben, okay, Pogi hat hier niemanden. Da machen wir jetzt hier das Tempo. Thies Benoot sah brutal stark aus am Schlussanstieg. Man hat gesehen, das Team ist sowas von bereit, Paul Sexas wirklich die Welt zu Füßen zu legen. Und da hat es mir ehrlich gesagt gefallen, auch wenn dann so ein bisschen das Follow-up gefehlt hat, sage ich mal, auch wenn sie es dann kurz versucht haben, da die Attacke von Lipowitz mitzugehen. Aber das war doch irgendwie besser, oder?
Ja, obwohl ich mich auch da erstmal wieder gefragt habe, warum lässt man nicht Pogi arbeiten und man hat ihn isoliert. Er hat zwar Del Toro noch dabei, aber der sieht auch nicht wirklich frisch aus. Warum also nicht die eigenen Helfer irgendwie ja noch quasi in der Hinterhand halten, bis Pogi versucht zu gehen und dann versucht man eben gemeinsam sich wieder ranzuarbeiten. So hatte man am Ende Sixers wieder alleine, als dann eben die Attacken gingen. Letztendlich, ja, so wie du es jetzt dann beschreibst, finde ich, leuchtet es durchaus ein, ne? dass man sagt, wir nutzen hier unsere Chancen, wenn sie sich ergeben. Im Zweifel wäre ein Thies Benoot nach den Vorarbeiten von Sepp Kuss und Jonas Vingegaard auch nicht mehr in der Lage gewesen, da groß Nachführarbeit zu leisten. Von daher, quasi die Kerzen abbrennen, wenn man sie hat, ne?
Und was machen wir aus der Attacke von Florian Lipowitz? War das wieder so ein kopfloser Move, wie wir ihn leider dann doch schon öfter gesehen haben? Kopflos klingt so hart, aber so ein nicht ganz cleverer Move, den er da gebracht hat, wo manchmal so ein bisschen, habe ich das Gefühl, der Übermut, so, wo er dann sich dann doch mal ein Herz fasst, aber dann irgendwie hat man das Gefühl, ja, Florian, ja, aber nein. Das war so mein Gefühl, weil 11,1 Kilometer vor dem Ziel war das und da war ja auch noch ein Stück bis zur Kuppe. Klar, hätte da was klappen können, aber so richtig hat er einfach auch nicht den Punch gehabt. Also erstmal fand ich es gut. Scheinbar hatten beide bei Bora freie Fahrt. Erstmal eine gute Sache. Und ich habe kurz gedacht, ja, so spielt man eine Doppelspitze. Aber es ist auch so schnell wieder verpufft, dass ich mir so dachte, aber why? So, was war da dein Eindruck?
Ja, ich glaube, dass eben so dieses Follow-through gefehlt hat, war das Ding, was es so ein bisschen verschwenderisch wirken lässt im Nachhinein. Weil im ersten Moment war ich total beeindruckt, eben genau dieses. Jetzt sind sie hier zu zweit und als gleichberechtigte Leader und dann versucht man es im Wechsel und dann geht er jetzt die Attacke und guckt einfach, wer geht mit. Vielleicht bildet sich dann ja auch eine neue Spritzengruppe. Ne? Wenn er dann Sixers dabei hat, dann geht vielleicht noch irgendjemand mit und dann zu dritt sieht das dann schon ganz anders aus. Aber ja, letztendlich verpufft das Ganze dann so ein bisschen ohne großes Ergebnis und ja, dann kommt auch nicht noch ein weiterer Versuch von Remco oder von Lipowitz. Also ja, am Ende wieder nette Idee, aber so, was hat's jetzt am Ende gebracht?
Ja, also ich fand's zumindest gut, dass man da mal gesehen hat, dass man was versucht, aber ich weiß nicht, ob es der Moment war oder ob vielleicht Remco erst was versuchen musste, aber auf der anderen Seite, das war dann wieder ein Anstieg, Remco hinten raus auch ordentlich am Limit, vielleicht auch gut, dass er sich gepaced hat und man dann eher Lipowitz als die offensivere Karte nimmt, weil der ja auch ein bisschen weiter zurück ist in der Gesamtwertung, also ja, ich glaube an sich war es gut, der Moment war es vielleicht einfach nicht oder der Plan war nicht ganz zu Ende konzipiert, wie du es schon gesagt hast. Wir haben dann also an der Kuppe folgende Situation, Tadej Pogacar vorne, dahinter Paul Sexas, Jonas Vingegaard und Isaac Del Toro und dahinter Ayuso, Lipowitz und Remco Evenepoel, der zwischenzeitlich abgehangen war, kämpft sich da durch die Autos und die Zuschauermassen wieder zurück, sonst wäre er vielleicht ein bisschen früher rangekommen und da hat er sich wirklich bewährt gemacht, denn Remco fährt da fast die Lücke nach ganz vorne auch wieder zu, das war wirklich eine ganz, ganz starke Leistung von Remco Evenepoel, auch Lipowitz ist irgendwann mit durchgegangen, hat auch wieder ein bisschen zu lang gedauert für meine Begriffe, aber er sah auch ganz schön am Kämpfen aus. Vielleicht konnte er auch einfach in dem Moment nicht mehr mit durchgehen. Also Tadej Pogacar gewinnt die Etappe, Isaac Del Toro gewinnt den Sprint der drei Verfolger, also der nächste Doppelsieg für UAE Emirates und dann Paul Sexas, der Dritter wird und hier gezeigt hat, ja, ich bin noch nie ein Radrennen gefahren, das länger als 9 Tage war. Ja, ich hatte auch noch nie vorher einen Ruhetag, aber Ende der zweiten Woche, da kann ich trotzdem auch noch recht schnell Rad fahren und wird hier Dritter. Jonas Vingegaard verliert wieder 6 Sekunden. Ich würde es hier auch eher auf den Sprint schieben und auch auf die Arbeit, denn er musste natürlich mehr machen als Isaac Del Toro, der hinten drauf lag in der Verfolger Gruppe und dann Remco Evenepoel im Sprint auch nochmal richtig stark wird, 5. Ayuso 6. zeitgleich mit Lipowitz 7. Dann die beiden Ausreicher Carapaz und Haaland Johannessen und Jay Mose am Ende 10. Martinez Elfter und in der Gesamtwertung also die Lücke nach vorne ein bisschen weiter aufgegangen. 4,5 Minuten jetzt für Pogacar und dahinter lag dann noch Vingegaard. Evenepoel Sechster hatte sich auf 4 verbessert. Ayuso Lipovic 6. Del Toro 7. Schelmose 8. Pidcock noch 9. und Lenny Martinez 10. Und dann sind wir in der Aktualität angekommen und wir müssen ja brandheiß über diese Etappe reden, denn es ist so wahnsinnig viel passiert. Wir haben jetzt schon fast 40 Minuten am Stück gesprochen und jetzt geht es um vielleicht ja die wichtigste Etappe, würde ich fast sagen, bisher, denn es hat sich so viel getan. Es fing an mit Interviews vor der Etappe, in der erst Jonas Vingegaard erzählte, er wurde um 2 von der Dopingkontrolle geweckt und dann hat auch Tadej Pogacar erzählt, dass er, glaube ich, 2 Stunden später ebenfalls geweckt wurde, danach nicht mehr schlafen konnte, alte Eminem-Alben gehört hätte und dann mit 4 Kaffee sich hochgepokert hätte. Fand ich eine witzige Herangehensweise der beiden, hat man so ein bisschen die Charaktere, finde ich, gesehen, weil Jonas gesagt, ja, ich hoffe, ich war nicht der Einzige, der hier geweckt wurde, ist irgendwie ein bisschen doof, ich war 40 Minuten damit beschäftigt und Pogi hat dann erzählt, dass er Eminem gehört hat und Kaffee getrunken hat. Wie stehen wir dazu? Es war ja, glaube ich, sogar die französische Anti-Doping-Agentur und nicht die UCI, die da diesen Doping-Test in Auftrag gegeben hat, sowas nachzumachen. Normalerweise gibt es wohl die Regel, zwischen 23 und 6 Uhr dürfen keine Doping-Tests durchgemacht werden, da haben die Sportler quasi Ruhephase. Wie findest du das am Tag vor so einer wichtigen Bergetappe in der Nacht, ja, gerade die beiden Top-Favoriten da aus dem Schlaf zu reißen?
Ja, zuallererst möchte ich mal sagen, man merkt, glaube ich, bei den beiden, wer zu Hause kleine Kinder hat und vielleicht weiß, wie es ist, um 2 Uhr nachts schon mal aufgeweckt worden zu sein, und für wen das eher ungewohnt ist. Und andererseits, ja, es ist natürlich super scheiße, gerade in so einem laufenden Wettkampf, gerade in so einem großen Wettkampf, vor allem, wenn es dann nicht alle zur gleichen Zeit irgendwie trifft, kann man natürlich schon auch drüber diskutieren. Schlaf ist super wichtig für die Regeneration. Ist das nicht irgendwie unfair? Andererseits muss ich sagen, ist es natürlich auch ein Sport, der historisch sich da wenig Goodwill erarbeitet hat, sage ich mal, oder andererseits viel Goodwill verspielt hat, was eben so Transparenz und Doping angeht. Von daher kann ich durchaus verstehen, dass dann eine Anti-Doping-Agentur sagt, naja gut, wenn wir euch quasi ein 7-8-Stunden-Fenster geben, in dem ihr wisst, dass keiner kontrollieren kommt, ist ja irgendwie bescheuert, ne? Von daher, ja, einerseits finde ich es natürlich gut, dass solche Kontrollen stattfinden, dass sie unangekündigt stattfinden. Andererseits Sympathie mit den Fahrern, super ärgerlich, gerade wenn man hoffentlich natürlich ein ehrlicher Fahrer ist, der nicht gedopt fährt.
Es wirkt auch so ein bisschen so, als ob man ein Exempel statuieren wollte, als ob man zeigen wollte, guckt mal, wir machen hier auch unangekündigte, unangenehme Sachen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit im Jahr 2026 nachts jemand mit Blutbeuteln zu erwischen, ist eher gering. Aber es ging, glaube ich, hier ganz viel so exemplarisch darum, guckt mal, wir haben die Augen offen, hier soll sich keiner sicher fühlen. Wie man das jetzt bewertet, das ist jedem selber überlassen. Ich glaube, in einem Sport wie Radsport gehört das ein Stück weit einfach dazu, dass man weiterhin zeigt, guck mal, wir sind hier, wir kontrollieren, wir haben die Augen offen, wir verschließen nicht die Augen davor und dass es dann beide getroffen hat, liegt auch einfach daran, dass du nicht nur einen kontrollieren kannst und dann sagen kannst, jo, Pogi haben wir heute Nacht um 2 rausgeholt und dann verliert er 2 Minuten auf der Etappe, das kannst du dir nicht leisten, mutig dann trotzdem nur die ersten beiden zu nehmen, wo Jonas ja auch nicht wahnsinnig viel Puffer nach hinten hatte vor der Etappe. Ja, es ist jetzt natürlich ein Riesenthema. Ich glaube, aufs sportliche Ergebnis hat es am Ende keinen Einfluss. Und damit hat es ja eigentlich das erreicht, was es sollte, nämlich, dass wir darüber sprechen, dass Doping weiterhin ein Thema ist, dass der Radsport auch in 2026 auf gar keinen Fall sauber ist. Ich hatte da auch auf TikTok eine Diskussion, wo ich wieder dumm genannt wurde, weil ich nicht glaube, dass jeder einzelne Fahrer bei der Tour de France gedopt ist. Vielleicht da nochmal kurz zu. Also der Radsport ist in meinen Augen sauberer geworden, er ist nicht sauber. Es wird heutzutage wahrscheinlich viel mehr als früher in Grauzonen operiert. Ich glaube, da gab es in den letzten Jahren genug Beispiele für Dinge, wo dann rausgekommen ist, dass sie gemacht werden, aber halt nicht explizit verboten sind. Und es gibt sicherlich auch noch gedopte Fahrer. Ich möchte mir aber auch meinen Sport davon nicht kaputt machen lassen. Ich glaube, wir sind beide kritisch genug den Leistungen gegenüber und dem Sport gegenüber und verschließen nicht die Augen. Aber am Ende wollen wir so Etappen wie heute auch irgendwie genießen können, auf die eine oder andere Art und Weise. Und ich glaube, das ist jetzt erstmal so ein kleines Statement gesetzt, dem du, ich sehe dich viel nicken, erstmal zustimmen würdest, oder?
Ja, definitiv. Vor allem das implizierte Statement, wir mögen es, wenn Fahrer sich das Schlüsselbein brechen, unterschreibe ich voll. Das ist sicherlich das, was du heute so genossen hast.
Nein, aber die Geschichten, die der Sport schreibt, sind einfach zu aufregend, nennen wir es das mal. Schön ist dann auch wieder das falsche Wort. Aber ich weiß natürlich, definitiv. Den Sarkasmus, der ist auch in Münster angekommen.
Und das war natürlich nicht böse gemeint, nein, ich unterschreibe das total. Etappen wie heute sind ein Auf und Ab der Gefühle. Ich habe gerade eben vor der Aufzeichnung hier noch gesagt, ich glaube, das war die aufregendste Etappe, die ich auf der gesamten Tour gesehen habe. Wenn man mir heute Morgen gezeigt hätte, wie das GC nach heute aussieht, ohne eine sonstige Erklärung dazu, ich hätte es wahrscheinlich nicht für möglich gehalten.
Ja, ich auch nicht. Und dann lass uns doch mal darauf schauen, was passiert ist. Es ist vor allem wieder wahnsinnig viel passiert im Kampf um die Ausreißergruppe. Es hat wieder sehr lange gedauert, bis diese dann ging, so, ja, ich würde sagen, fast 50, 80 Kilometer wieder. Also da war wieder eine lange Zeit, in der gekämpft wurde um die Gruppe. Und dann war es eine 24-Mann starke Gruppe, die vorneweg war. Unter anderem Adam Yates dabei. Ich glaube, das hatte Wismar auch anders geplant. Dann Tom Pidcock wieder mit dabei. Also der geht hier wirklich all in. Entweder Etappensieg oder halt rote Laterne. So ein bisschen ist das Motto bei Q365. Aber ich mag die Fahrweise total. Egan Bernal, Aurélien Paré-Peintre auch dabei. Und Wismar hat wieder Amirail und Campenaerts mit dabei. Und Wismar fährt vorne und hinten. Das fand ich eine interessante Entscheidung. An der Stelle, ich glaube, es war nicht dauerhaft der Fall. Aber es ging, glaube ich, hauptsächlich darum, dass man halt Adam Yates nicht so viel Zeit geben wollte und das kontrollieren wollte. Und UAE musste natürlich auch nicht fahren, denn sie hatten Adam Yates vorne. Sie haben den Vorsprung in der Gesamtwertung. Die Lücke wird bei ungefähr 2:30 kontrolliert. Ist es irgendwann Pidcock, der versucht, am ersten längeren Anstieg da so ein bisschen was zu machen, die Gruppe kleiner zu machen am Col de la Croisette und dort ja für klare Verhältnisse zu sorgen, gelingt nicht so ganz, denn es ist vor allem dann Quinn Simmons, der sich absetzen kann aus der Gruppe. Dahinter dann die Gruppe um Pidcock, in der noch Yates, Rubio und Voisin mit dabei waren. Und dann ist es Mauro Schmid, der sich irgendwann wieder rangesaugt hatte an die Spitzengruppe und einfach drüber gegangen ist und solo gegangen ist und da wirklich lange auch vorne weggefahren ist, dann sind irgendwann auch die Wismar-Fahrer eingeholt. Und dann passiert 21,2 Kilometer das, was du gerade schon angedeutet hast. Wir sind in einer schnellen Rechtskurve nach einer Abfahrt. Die Fahrer vorne, Wismar kontrolliert mit voller Mannstärke da zu diesem Zeitpunkt diese Gruppe hinter der Ausreißergruppe, möchte scheinbar auch wieder wie gestern diesen Schlussanstieg pacen für Jonas, um genau das zu erreichen, was wir gerade diskutiert haben. Und dann ist es Jonas Vingegaard, der, glaube ich sogar, man hat es gar nicht so richtig gesehen, aber ich glaube sogar zuerst zu Boden geht und mit der Schulter voll im Bordstein einschlägt. Es stürzen dann auch noch Del Toro und Großschartner und auch noch zwei, drei andere Fahrer, aber man sieht recht schnell, die anderen können weiterfahren, aber Jonas Vingegaard, der bleibt am Boden sitzen, hält sich ganz typisch die Schulter, es ist mittlerweile auch bestätigt, Schlüsselbeinbruch, er muss sogar operiert werden, also wirklich auch, es gibt ja Schlüsselbeinbrüche, wo man es einfach quasi stabilisieren kann und dann wächst es von selber wieder zusammen. Bei ihm ist eine OP nötig, er steigt in den Krankenwagen. Tour aus für Jonas Vingegaard vor dem zweiten Ruhetag. Was hat das mit dir gemacht in der Szene? Es ist wahnsinnig bitter für Jonas, oder?
Ja, definitiv. Das war auch eine Stelle, wo ich es wirklich nicht habe kommen sehen. Das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, hey, das ist jetzt die Gelegenheit. Das ist gerade so ein kleiner Hänger irgendwie in der Etappe. Ich gehe mir mal kurz was zu trinken holen, komme zurück vor den Fernseher und denke, ach du Schreck, was ist hier passiert? Also wirklich zum blödesten Zeitpunkt. Man muss sich fragen, ist es der Druck, dass sie so hohes Tempo gefahren sind? Ist es das vielleicht auch bei denen? Ja, die Konzentration einfach in dem Moment nicht da war. Super, super bitter auf jeden Fall, als man ihn da gesehen hat, wie er in den Krankenwagen steigt. Ich glaube, das war nicht nur der Schmerz, den man da auf dem Gesicht gesehen hat. Ich glaube, das war auch einfach eine ganz große Enttäuschung und mentale Last, die jetzt da auf ihm liegt. Ich habe direkt gedacht, was für Auswirkungen hat das über das rein Körperliche hinaus auf Jonas Vingegaard und seine Karriere? Sehen wir ihn nochmal fahren? Sehen wir ihn nochmal für Wismar fahren? Was meinst du?
Boah, ist natürlich super schwierig. Also du sagst es gab jetzt auch ein Interview während der Tour, wo er angedeutet hat, dass er letztes Jahr schon kurz vorm Burnout stand und auch ans Aufhören schon mal gedacht hat. Jetzt hier wieder auch so klar hinter Tadej Pogacar schon zu sein, wahnsinnig frustrierend. Dann wieder ein Sturz, der ihm jetzt hier so ein bisschen auch die Möglichkeit nimmt, denn auch Tadej Pogacar kann immer mal was passieren und ihm die Möglichkeit gibt, hier zumindest klar zu zeigen, wieder, ich bin der Zweitstärkste. Das muss wahnsinnig bitter sein. Er ist ein Familienmensch. Das weiß man, wenn man sieht, wie er immer die Fotos seiner Kinder küsst, wenn er über die Ziellinie fährt, wie seine Frau auch einen großen öffentlichen Anteil im letzten Jahr an der Tour de France hatte. Es ist wirklich, wirklich bitter. Jonas Vingegaard ist jetzt nicht der Rockstar-Charakter, den Tadej Pogacar ist. Die Fahrweise mögen einige als langweilig bezeichnen. Aber er ist ja wahrscheinlich einer der größten Radsportler oder der besten Radsportler, die dieser Sport je gesehen hat. Denn in einer Zeit, wo Tadej Pogacar ist, ständig Zweiter zu werden, ist ja auch eine Leistung mit so einem großen Abstand auf den Rest. Und ich bin gespannt, wie er damit umgeht. Ich hoffe, dass er da jetzt guten Support um sich herum hat. Es gibt ja durchaus auch immer die Gerüchte, die sofort dann aufkommen. Beendet er vielleicht wirklich jetzt seine Karriere? Ist das der letzte Downer? Kann er sich jetzt nochmal aufraffen, all diese Entbehrungen, die dieser Sport mit sich bringt, gerade an der Spitze einzugehen? Dann gibt es die Gerüchte, dass Uno X nach der Tour ihm ein sehr unmoralisches Angebot machen wollte, finanziell gesehen, und ihm dabei aber auch verklickern wollte, jo, unser Ziel ist dann aber nicht die Tour, sondern Giro oder Vuelta, damit wir als Team dann nochmal was reißen, dass er sich quasi so ein bisschen einmal loslässt, den Druck vielleicht auch loslässt und in diesem norwegisch-dänisch geprägten Team dann nochmal auf Erfolgsjagd geht. Also mein erstes Bauchgefühl ist, wir werden ihn schon nochmal sehen, aber was, ob es jetzt bei Visma ist, auch gerade mit den finanziellen Herausforderungen, die da so anstehen, weiß ich nicht. Ich bin da vielleicht auch gerade noch ein bisschen emotional und das ist gar nicht so wild. Und nächstes Jahr fährt er wieder bei Visma und gewinnt die Tour und keine Ahnung, als wäre nichts passiert. Weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, das hat schon sehr große Implikationen und er wird auf jeden Fall ins Grübeln kommen. Was meinst du?
Ja, also unterschreibe ich sofort. Grübeln auf jeden Fall. Ich glaube, man hat es rattern gesehen, als er da auf der Straße stand. Und ja, ich glaube, ein ganz großes Ding wird sein, wie es jetzt mit dem Genesungsprozess ist, wie das verheilt, wie er wieder ins Training kommt und sich dann fühlt. Im Zweifel auch, wie es mit Visma weitergeht, ob die jetzt tatsächlich dann einen Sponsoren an Land ziehen können. Dazu habe ich mir tatsächlich überlegt, dass vielleicht der Sturz von Jonas Vingegaard, ja, das, wie man auf Englisch sagt, das Blessing in Disguise sein könnte, weil ja, jetzt ist natürlich zweiter Platz im GC eine super starke Leistung, wenn sie das am Ende heimholen. Ein Etappensieg gleich zu Anfang mit dem ganzen Team. Aber jetzt sind sie natürlich viel freier in dem, was sie das Rennen übermachen, wenn es nicht mehr ums GC geht. Wenn man überlegt, wen die so im Kader haben, als nächstes haben wir ein Einzelzeitfahren und Eduardo Affini, Viktor Kampenaerts und Bruno Amirai, das alle, wenn sie auch nicht einen Zwang haben, dass sie sich schonen müssen, um ihren GC-Fahrer nach vorne ziehen zu müssen. Wir haben Fahrer, die super gut im Welligen sind, die auf den Bergen gut sind. Siehst du da auch eine Chance für Visma vielleicht zu brillieren auf einzelnen Etappen?
Ja, also ich würde jetzt das Zeitfahren vielleicht gar nicht so anstreichen, weil ich da glaube, da sehen wir dann so einen Slowen in Gelb und den Weltmeister in dieser Disziplin wahrscheinlich im Tête-à-Tête. Gerade auch mit dem Profil, das könnte ich mir vorstellen, dass das ein bisschen schwierig ist. Aber ich habe auch gleich natürlich mir die Frage gestellt, wie geht's denn jetzt weiter? Und das Team ist ja durchaus stark und es gibt diese 17. Etappe, die Ausreißer all over it written hat und so ein mittelschweres Profil hat. Und da hast du mit den genannten, mit Affini, mit Amirai, mit Kampenaerts und auch mit Hagenes einfach richtig starke Optionen. Wenn sich jetzt Matteo Jorgensen noch ein bisschen erholen kann, natürlich auch der. Und für die Berge mit Piganzoli, Kuss und Jorgensen, wenn sie sich dann mal zwei Tage ein bisschen Ruhe gönnen können, nicht um die Gruppe kämpfen müssen, um jeden Preis, sondern man sich jetzt vielleicht eine der beiden Alpe d'Huez-Etappen oder so nochmal anstreicht und sagt, hier gehen wir wirklich mit unserer ganzen Manpower auf den Etappensieg. dann kann das schon auch Spaß machen. Man hat gemerkt, ich glaube, Davide Pinganzoli hängt der Giro einfach wahnsinnig in den Knochen. Das haben wir auch beide so ein bisschen vermutet. Sepp Kuss, habe ich auch das Gefühl, der steckt das nicht mehr so gut weg wie früher, mehrere Grand Tours zu fahren. Matteo Jorgensen auch nicht der, der die letzten Jahre war. Aber natürlich einzelne Tage, wenn sie das jetzt gezielt nochmal angehen, da kann ich mir schon vorstellen, dass das nochmal richtig Krawall geben kann und dass UAE da auch ordentlich zu tun haben wird, die irgendwie einzufangen. Aber vielleicht lässt man sie jetzt auch. Ich kann mir gut vorstellen, dass Tadej Pogacar da auch so ein bisschen, nicht Mitleid, aber Mitgefühl hat. Ich glaube, der schätzt Jonas Vingegaard, der schätzt auch diese Rivalität und jetzt kann er, glaube ich, auch, natürlich will er die Etappen auch gewinnen, aber ich glaube, er hat jetzt nicht mehr so dieses rote Tuch vor sich, wie wenn er noch gegen Jonas fahren würde. Deshalb kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier noch einen zweiten Etappensieg für Wismar sehen werden. Dann ja, lass uns doch mal, ja, du darfst gerne noch ausführen.
Ich wollte nur einmal noch einschieben. Mich würde es total abholen, wenn wir jetzt irgendeinen der Wismar-Fahrer nochmal in einem Solo brillieren sehen könnten, wenn die jetzt zumindest noch ein kleines Trostpflaster für diese Tour mit nach Hause nehmen können. Ja, und das war eigentlich schon alles, was mir dazu noch in den Sinn kam.
Etappe 17, Perstrand-Hagen, das werfe ich jetzt einfach mal in den Raum. Es würde irgendwie passen. Wir haben dann gesehen nach diesem Sturz, dass erstmal so ein bisschen Schock im Feld war. Man hat gesehen, das Tempo war erstmal so ein bisschen raus. UAE musste sich auch erstmal schütteln, hatten ja auch mit Del Toro und Großschartner gleich zwei Fahrer auf dem Boden. Und Bahrain war es dann, die zuerst im Feld übernahm. Und dann Bora Hansgrohe, die 11 Kilometer von dem Ziel nach vorne kam und auch ordentlich Manpower hatten. Zu dem Zeitpunkt dachte ich kurz, das ist wahrscheinlich die stärkste Team-Performance, die wir von Bora Hansgrohe in dieser Saison, nicht in dieser Saison, aber in dieser Tour gesehen haben. Vorne ist es dann Simmons, der solo geht und die Ausreißer so ein bisschen auf Trab hält. Bora weiter von vorn macht die Gruppe klein, aber irgendwann ist dann auch Jai Hindley fertig und dann fehlt noch so ein Helfer, der dann da für den jeweiligen Kapitän dann so ein bisschen Tempo machen kann. Und dann sagt Tadej Pogacar, alles klar, dann mach's ich halt selber. Und Skelmos und Martinez verlieren da den Anschluss. Auch Paul Sexas klemmt da schon. Und dann sieht man, dass eine richtige Lücke reißt unter dem Tempodiktat von Tadej Pogacar. Pogi, Remco und Del Toro vorn. Und der Rest hat eine Lücke. Und der Rest ist dann die erste Verfolgergruppe mit Lipovic, Sexas und Ayuso. Wie groß war der Schock, den du gespürt hast aus dem Sendetruck von der ARD in dein Wohnzimmer, wo du das Rennen geguckt hast, dass Remco Evenepoel ausgerechnet der ist, der Tadej Pogacar folgen kann?
Ich meine, der Schock kam ja tatsächlich, ich sag mal, wie der Anruf von aus dem eigenen Haus, weil ich es ja ganz genauso wie die ARD prognostiziert hatte, dass Lipo der ist, der da am Berg letztendlich der Stärkere ist. So ein bisschen hatte sich das ja auch hier und da in den letzten Tagen immer mal auch schon angedeutet. Von daher umso größer meine Überraschung, wie locker und mit was von der Leichtigkeit Remco da dann erstmal am Hinterrad dran bleibt. Gegenfrage zurück. Als dann dieses Trio steht und wir Pogi im gelben Trikot haben, hat es dich überrascht, dass er dann da den Edelhelfer gemacht hat für Del Toro?
Überhaupt nicht. Und ich glaube auch, dass Remco davon profitiert hat. Weil wenn Remco eins gut kann, dann ist es diese konstanten Efforts. Er ist Zeitfahrer, einer der besten, die wir haben. Und ich glaube, dieses Rollen, was wir dann gesehen haben, dieses kontrollierte Tempo, was Tadej Pogacar für Isaac Del Toro vorgelegt hat, das war genau das, was Remco hier geholfen hat. Und eigentlich kann das ja Florian Lipovic noch besser. Der ist ja eigentlich der Diesel. Aber ich glaube, das war schon total verständlich, dass er sagt, okay, wir haben jetzt hier die Chance, was Historisches zu erreichen, nämlich ein Doppelsieg in der Gesamtwertung der Tour de France mit Isaac Del Toro bei seinem Debüt. Natürlich ordne ich mich jetzt unter und wer Tadej Pogacar die letzten Jahre so ein bisschen beobachtet hat, der weiß auch, dass er gerne dann auch so dem Team was zurückgibt. Der hat seine eigenen Ansprüche, aber der weiß das durchaus auch zu schätzen. Ich meine, den Etappensieg, den Del Toro holen durfte auf Etappe 2, den haben wir sicher auch noch alle im Kopf, deshalb total verständlich, dass er das gemacht hat. Es kommt ja dann auch noch Adam Yates, der sich aus der Ausreißergruppe nach vorne fallen lässt. Wir haben dann irgendwann einen Zug aus Adam Yates und dem gelben Trikot für Isaac Del Toro. Das war schon ein witziges Bild. Hinten ist es Paul Sexas, der hauptsächlich fährt. Ayuso kann irgendwann nicht mehr, bekommt dann noch Hilfe von Quinn Simmons, der erst spät wartet. Da war ich so ein bisschen überrascht, dass er so lange versucht hat, diese 30 Sekunden auf den Verfolger zu halten, anstatt sich gleich auf Ayuso zurückfallen zu lassen. Und man sieht dann auch, Isaac Del Toro ist in den Seilen. Warst du überrascht, dass er in den Seilen war? Hat mich nicht überrascht. Könnte auch so ein bisschen der Sturz gewesen sein, ehrlich gesagt, dass er den so ein bisschen gespürt hat. Warst du überrascht, dass Remco da ruhig geblieben ist und nicht so gesehen hat, der kann nicht mehr schon früh attackiert hat, oder hast du genau das erwartet, dass Remco da kühlen Kopf bewahrt und lange dran bleibt und sich im Zweifel sogar auf den Sprint einlässt?
Ja, als jemand, der Remco schon mal hat fahren sehen, hat es mich tatsächlich überrascht, dass der mal einen kühlen Kopf bewahrt hat. Also ist ja doch häufig, gerade wenn er das Gefühl hat, dass die Leute in seiner Gruppe nicht richtig mitarbeiten, dass die durchaus auch spüren lässt. Von daher im Zweifel für ihn auch der Glückstreffer, dass da ein Tadej Pogacar noch vorne davor hängt und eben ein konstantes Tempo drückt. Und da habe ich wirklich mit ihm mitgefiebert, dass er da ja offensichtlich es nicht so super schwer hatte, dass er zwischendrin da nicht total kämpfen musste hinten an Pogacars Hinterrad. Aber eben, ich glaube, alleine zu wissen, dass das eben ein Tadej Pogacar ist, der da vorne das Tempo macht, gibt schon so eine gewisse Vorsicht mit auf den Weg, was man da versucht für Sprintattacken. Gerade in einem 2:1, teilweise 3:1, durchaus die schlaue Entscheidung, erstmal abzuwarten, zu gucken, was die anderen machen.
Total und auch verständlich, dass er da nicht mitfährt gegen den eigenen Teamkollegen, denn am Ende will er natürlich, klar, hat er Sechs-Hass im Kopf, der da hinten fährt, aber er will jetzt auch Libo nicht komplett aus der Gesamtwertung nehmen. Von daher eigentlich alles richtig gemacht. Und dann zieht Del Toro einmal im Finale so eine kleine Attacke an, das war, weiß ich nicht, 750 vor Ziel vielleicht. Versucht da Remco zu überraschen, klappt nicht. Er öffnet dann den Sprint, Isaac Del Toro, aber Remco zieht vorbei und gewinnt tatsächlich eine Tour de France-Etappe gegen Tadej Pogacar. Ich hatte das Gefühl, Pogi ist jetzt auch nicht all in gegangen im Sprint. Der hat das dann auch so über sich ergehen lassen. Ich glaube, der Deal war so ein bisschen, du attackierst uns nicht, wir können hier Del Toro aufs Podium hieven und du kriegst vielleicht die Etappe. Das wird wahrscheinlich nicht ausgesprochen sein, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Pogi im Sprint ans Limit gegangen ist. Hattest du da einen ähnlichen Eindruck?
Ja, da bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Anstrengung der letzten Tage oder gerade die Anstrengung von gestern, dass ihm das so ein bisschen zugesetzt hat und er das noch gespürt hat, dass das frühe Aufstehen ihm durchaus zugesetzt hat und dass eben auch diese Führungsarbeit für Del Toro, dass die jetzt ihn nicht ans Limit gebracht hat, aber dass das durchaus etwas ist, was er dann noch gespürt hat und dass er dann, als Remco gegangen ist, gemerkt hat, okay, ich müsste hier jetzt wirklich viel investieren, um das mitzugehen, und dann einfach ja passieren lassen hat, was dann passiert ist. Ich war richtig beeindruckt von Remco, das war bärenstark, also das hat er nicht geschenkt bekommen.
Kann man jetzt von einer erfolgreichen Tour de France schon sprechen oder müssen wir noch bis Paris warten für Red Bull Bora Hansgrohe?
Ja, ich glaube, da muss man noch ein bisschen abwarten, wie es dann am Ende aussieht. Ich nehme mal an, dass sie ein Podium auf jeden Fall als Mindestziel sich ausgelobt haben. Jetzt, wo Jonas raus ist, spätestens werden sie auch von Platz 2 träumen. Ich weiß nicht, ob sie jemals von Platz 1 geträumt haben, ob jetzt man nach so einer Etappe vielleicht dann anfängt, von einem Platz 1 zu träumen. Ich glaube nicht, dass das realistisch ist, aber ja, dass zumindest der Kampf um Platz 2 jetzt auf jeden Fall in vollem Maße eröffnet ist.
Ja, und haben wir denn jetzt eine Vorentscheidung gesehen bei Red Bull Bora Hansgrohe um die Leaderrolle? Denn es gibt jetzt den Ruhetag und dann das Zeitfahren. Wir haben es angesprochen, unter normalen Bedingungen macht Remco da auf alle, außer auf Pogi wahrscheinlich Zeit, gut und vielleicht sogar auf den. Ist das die Vorentscheidung in der Leaderfrage gewesen oder tut Bora gut daran, trotzdem weiter so ein bisschen clever beide Karten im Feuer zu halten? Beide Eisen.
Also ich würde sagen, dass Lipowitz jetzt nicht den Totaleinbruch hatte, dass der immer noch einen sehr, sehr starken Eindruck macht und dass von daher den sich als zweites Ass im Ärmel zu behalten, dem Team auf gar keinen Fall schaden kann und dass es durchaus sich lohnen könnte, ihn zumindest nicht jetzt als den Edelhelfer oder so zu positionieren, sondern dass man den durchaus nochmal schont, dass man schaut, was bringen dann tatsächlich die Alpen, wenn man da so richtig die Berge hochfährt, und dass man dann vielleicht schaut, wie gut ist Remco. Ich fand, heute sah er wirklich unfassbar gut aus, war gleichzeitig aber auch beeindruckt im Zielinterview, dass Remco mir wirklich sehr, sehr dünn vorkam. Also das hatte er zwar vorher auch angekündigt, dass er noch ein paar Kilo verloren hat bei gleicher Power, aber da dachte ich, der sieht schon wirklich sehr, sehr schlaksig aus plötzlich. Kann natürlich ein sehr gutes Zeichen sein, wenn es dann die Berge hochgeht, wenn er denn tatsächlich die Power dann noch hat in der letzten Woche.
Ja, ich bin ultra gespannt. Also es ist jetzt natürlich bedingt auch durch das tragische Ausscheiden von Jonas Vingegaard, aber für Red Bull Bora Hansgrohe natürlich eine traumhafte Position. Wir können ja noch kurz der Vollständigkeit halber sagen, also die Gruppe von oder das Duo Sexas Lipovic, das kommt mit 58 Sekunden Rückstand auf der Etappe rein und dann die nächste Gruppe ist die um Juan Ayuso und die verliert rund 2 Minuten am Ende auf die Spitze. Also best case, denn Remco hat es geschafft, hier Ayuso mal rauszunehmen aus dem Kampf ums Podium. Sexas und Lipovic sind noch irgendwie in Schlagdistanz. Wir können ja mal kurz auf die Gesamtwertung blicken. Also Tadej Pogacar führt mit 5 Minuten Vorsprung vor Remco Evenepoel auf Platz 2. Del Toro hat 58 Sekunden Rückstand auf Remco. Es wird im Zeitfahren auf jeden Fall mehr. Del Toro ist ein ordentlicher, ein guter Zeitfahrer, aber mit Abstand nicht herausragend. Dahinter mit 25 Sekunden hinter Del Toro ist Paul Sexas. Auch der im Zweifel eher ein besserer Zeitfahrer als Del Toro, könnte sich also aufs Podium schieben wieder im Zeitfahren. Dann kommt Florian Lipovic, auch ein sehr guter Zeitfahrer, vielleicht sogar besser als Del Toro, hat aktuell 50 Sekunden Rückstand. Den sich zu packen, kann ich mir nicht vorstellen, aber er könnte auf jeden Fall nochmal näher rankommen an einem guten Tag. Dann kommt Juan Ayuso, auch ein sehr guter Zeitfahrer, der liegt jetzt aber schon 2,5 Minuten hinter Remco, also der dürfte es schwer haben und auch 40 Sekunden hinter Lipovic, also auch da sieht's eher ganz gut aus für Lipovic, hätte ich jetzt gesagt, denn an den langen Bergen hätte ich Lipovic auch klar stärker als Ayuso oder zumindest stärker als Ayuso. Schelmose aktuell 7., 9,38 sein Rückstand auf Pogacar, 10,28 hat Lenny Martinez. Tom Pidcock hält sich in den Top 10 als 9. mit 11 Minuten 19 Rückstand und dann ist Jordan Zsigar angekommen von Total Energies, der letztes Jahr ja schon 10. durch die Ausreißergruppen und so geworden ist und jetzt mit 19,5 Minuten Rückstand 10. ist. Und dann noch Yannis Wurzar von Tudor Pro Cycling. Starke Leistung, war heute lange in der Gruppe dabei, wollte ich auch mal einen Shoutout geben. 11. in der Gesamtwertung aktuell. Hat sich da ordentlich nach vorne gearbeitet. Ja, was können wir aus dieser zweiten Woche machen? Pogi wirkt, du hast es gesagt, ein bisschen müde, auch das Team nicht ganz so Übermachtstellung, hätte ich jetzt gesagt. Man hat das heute mit Yates als Relaisstation natürlich überragend gespielt, hat irgendwie das geschafft, was Wismar die letzten Tage versucht hat. Und dahinter bleibt es doch wahnsinnig spannend, oder?
Ja, definitiv. Also wie wir es im Prinzip prognostiziert hatten, Platz 1, relativ klare Sache. Wenn man Jonas Vingegaard ausklammert, dann ist alles dahinter schon sehr, sehr spannend. Das ist für mich so ein bisschen das, was halt wirklich schade ist. Ich hätte wirklich gerne gesehen, wie Jonas Vingegaard sich in der letzten Woche dann auf den richtig, richtig schwierigen Bergetappen schlägt. Da hätte ich durchaus noch Potenzial gesehen, wenn er noch fit ist, wenn das Team um ihn rum einigermaßen fit bleiben kann. Ja, sehr, sehr schade. Aber wie vorhin besprochen, ich finde es auch spannend zu sehen, was das Team jetzt ohne ihn dann machen kann. Und eben im GC alles hinter dem ersten Platz wirklich sehr, sehr spannend. Hat sehr, sehr großen Spaß gemacht heute tatsächlich auch. Und von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie dieser Kampf dann weitergeht. Das war wirklich, ja, im wahrsten Sinne des Wortes ein Feuerwerk, muss man sagen.
Und ich möchte auch nochmal hervorheben, Florian Lipovic absolut immer noch eine starke Tour de France. Also 5. in der Gesamtwertung. Remco überragend, für mich bisher eine der Überraschungen. Wir haben ihn beide nicht aufs Podium getippt. Sollte das am Ende gelingen, wäre das absolut stark. Und wir haben beide aber auch vorher gesagt, dass Florian Lipovic 3. wird. Das wird verdammt, oder aufs Podium fährt, wird verdammt schwierig mit Sexas und Del Toro, die wir so als seine Hauptkonkurrenten ausgemacht haben. Selbst wenn wir Vingegaard jetzt rausnehmen, wäre er wohl 4. Und Remco, wenn wir die beiden rausstreichen würden. Also auch da würde es jetzt aktuell fürs Podium nicht reichen. Warten wir mal die letzte Woche ab. Vielleicht hat er in den Alpen dann doch noch die Zauberbeine. Aber auch so ist es doch einfach cool, dass wir einen deutschen Fahrer in den Top 5 der Tour de France haben am 2. Ruhetag. Ich glaube, da sollte sich keiner irgendwie beschweren. Und vielleicht können wir jetzt auch mal diesen Remco-Gebäsche so ein bisschen beiseite legen. Ich fand das ehrlich gesagt ganz persönlich, müsst ihr nicht teilen, aber ganz schön anstrengend, weil das ging schon los, bevor er überhaupt auf dem ersten das Bora-Trikot das erste Mal angezogen hat, dass gesagt wurde, ja, Lipovic, und der soll sich ein anderes Team suchen und da alleiniger Leader sein. die, ich frage mich schon, wer soll, welches Team soll das sein, was ihm dann auch diesen Support stellen kann. Und auf der anderen Seite tut man da Remco nicht so ein bisschen Unrecht. Und ich glaube, vielleicht können wir jetzt einfach gucken, Red Bull kann man durchaus kritisieren für taktische Entscheidungen, aber vielleicht belassen wir es einfach dabei und gehen dann nicht immer so persönlich noch auf die Charaktere, auch wenn Remco natürlich gerne auch mal so ein bisschen stichelt und so. Lass uns auf die anderen Wertungen noch gucken. Mats Pedersen liegt aktuell mit 417 Punkten vorne im Kampf ums grüne Trikot. 386 hat Jasper Philipsen, Biniam Gemay 361. Das klingt erstmal spannend, ist aber eigentlich fast schon entschieden, wenn Pedersen durchkommt. Philipsen nimmt ihm zwar regelmäßig mal so 5 Pünktchen an den Zwischensprints ab, aber für mehr reicht es dann doch aktuell leider noch nicht. Max Kanter da noch Vierter in der Wertung, aber der hat schon ordentlich jetzt ein Päckchen zu tragen. In der Bergwertung Tadej Pogacar jetzt wieder vorne vor Valentin Paré-Peintre. Die beiden trennen aktuell 22 Punkte und Richard Carapaz, der liegt auf Rang 3, dann 6 Hass, Evenepoel und Lipowitz ist aktuell mit 20 Pünktchen 9. Und in der Nachwuchswertung hat Del Toro wieder die Führung übernommen. 25 Sekunden vor 6 Hass, 1,30 vor Ayuso und Lenny Martinez mit 4,30. Ich würde sagen, man guckt da nicht so drauf, ne? Aber das ist das hochklassigste Duell ums weiße Trikot seit Ewigkeiten, einfach weil es davor immer bei Pogi auf den Schultern war.
Ja, das
verfolgst du sowas?
Ja, neben der Teamwertung ist das die Hauptwertung, die ich verfolge. Nein, total. Also diese Nachwuchswertung ist tatsächlich ja ein Traum, muss man eigentlich sagen, weil es ja einfach zeigt, was für eine unfassbar tolle Zukunft dieser Sport ja auch hat. Einfach, was wir da für Charaktere haben, was wir da für unfassbar starke Fahrer haben, die gerade noch wirklich am Anfang ihrer Karriere stehen und wo man ja gespannt sein darf, wo die Reise hingeht. Ob die tatsächlich, ist da einer von denen der neue Tadej Pogacar? Hoffentlich nicht. Hoffentlich sind da irgendwie 2, 3 Jonas Vingegaards dabei. Das ist zumindest ja einen realistischen Kampf in Zukunft dann gibt, den man sehen kann. So oder so auf jeden Fall. Vor allem muss ich sagen, ja, auch Charaktere und Persönlichkeiten, also wirklich Leute auch dabei, ja, wo es auch so ein bisschen Reibungspotenzial gibt, wo es nicht einfach immer nur das Standard-PR-Interview hinterher gibt, sondern tatsächlich ja auch Leute, gerade wenn man Juan Ayuso sich irgendwie anschaut, die ja durchaus auch Potenzial bieten für ja durchaus die ein oder andere hitzige Diskussion.
Ich denke, das ist gut zusammengefasst. Die Zukunft des Männerradsports ist auf jeden Fall in guten Händen, wenn man sich hier die Nachwuchswertung anguckt. Da sind noch ein paar weitere spannende Namen mit dabei. In der Teamwertung, du hast sie angesprochen, unser aller Highlight ist Lidl Trek weiter vorne, aber nur noch 3 Minuten 19. UAE robbt sich daran im Kampf um die wichtigste Wertung bei dieser Tour und damit haben wir es eigentlich ganz gut besprochen, glaube ich. Für 5 Etappen ist die Folge jetzt schon länger als die letzte. Und wir haben noch ein bisschen was. Erstmal geht es jetzt in die Schlusswoche mit einem Einzelzeitfahren 26,1 Kilometer. Die erste Hälfte geht's bergauf, dann bergab und flach ins Ziel. Die 17. Etappe, ich habe es gesagt, Ausreißer-Etappe. Und dann geht es in Richtung Alpen. Erstmal eine Bergankunft mit einem eher leichteren Tag davor und dann geht es auf Etappe 19. Das erste Mal aus Gap nach Alpe d'Huez, 130 Kilometer. Das wird schon in sich haben und dann die Königsetappe auf der letzten richtigen Alpenetappe geht es nochmal nach Alpe d'Huez, aber diesmal von der anderen Seite über den Col de Sarenne. Das wird richtig, richtig spannend. Also wer sich am Samstag noch nichts vorgenommen hat, sollte das auch nicht ändern und sich ein dicken Blocker eintragen für Tour de France schauen, denn das wird, glaube ich, nochmal ein absolutes Highlight. Und dann geht es ja auch nochmal nach Paris zum Montmartre über die Champs-Élysées. Da könnte es auch nochmal richtig Action geben, vor allem, wenn es nicht regnet in diesem Jahr. Dann gibt es noch ein paar Ergebnisse für euch. Es gab natürlich die Tour of Qinghai Lake. Radsport-Konnoisseurinnen und Konnoisseure werden sich hier natürlich absolut wohlfühlen. Am Ende gewinnt Jonathan Clever-Caicedo, der fuhr ehemals bei IF, die Gesamtwertung vor Jan Castellon und Henok Molobran. Emanuel Buchmann einmal auf dem Podium gewesen und in der Gesamtwertung am Ende 9. Er wäre vielleicht lieber die Tour gefahren, aber so hat er immerhin mal wieder ein gutes Ergebnis geholt. Das kam ja leider in den letzten Jahren nicht mehr ganz so häufig vor. Dann startete so ein bisschen die Tourvorbereitung bei den Frauen, denn auch die Tour de France Femme, die steht vor der Tür. Die Baloise Ladies Tour, die fand statt. Wir haben den Prolog und ein kurzes Zeitfahren gesehen, die beide von Zoe Buxted gewonnen wurde, die damit auch die Gesamtwertung abschießt. Und die Sprints, die gingen dreimal an Nienke Wehnhoven und einmal an Charlotte Kohl. Also da tut sich Charlotte Kohl weiterhin hervor als legitime Top-Sprinterin, aber auch Nienke Wehnhoven mit einer wirklich starken Leistung und drei Etappensiegen hier untermauert, dass sie zu den aufkommenden Sprinterinnen im Feld kommt, gehört und von daher starke Leistung von ihr. Und dann noch die U23 aktiv gewesen, der Giro Valle Aosta hat stattgefunden und ja, eigentlich nur Berge. Guckt euch unbedingt die Wiederholung der zweiten Etappe an. Ich glaube, das Etappenfinale war das Schönste, was ich seit langem im Radsport gesehen habe. Die Helikopteraufnahmen sehen aus wie KI. Es ist aber echt wunderschön. Am Ende gewinnt Henrique Bravo, der Brasilianer bei Sudal im Devo-Team, diese Rundfahrt und feiert hier seinen nächsten Sieg. Und ich glaube, nächstes Jahr, das verfestigt sich der Eindruck, haben wir dann mal einen Brasilianer in der World Tour, der vielleicht um gute Ergebnisse in Zukunft mitfahren kann. Auch eine coole Sache. Und dann noch ein paar News. Alex Bodon verlängert langfristig bei IF. Ich glaube, verdiente Sache nach der Saison, die er bisher fährt. Dann hat FDJ Suez bekannt gegeben, dass man Kate Courtney mit sofortiger Wirkung verpflichtet. Die ist 30 Jahre jung, war Mountainbike-Weltmeisterin, Cross-Country-Cup-Weltcup-Siegerin und Marathon-Mountainbike-Weltmeisterin und hat jetzt eben Bock, ein bisschen Straßenradsport auf den Kopf zu stellen. Sie gewann in diesem Jahr schon die Schlussetappe der Gracia, ein 2.2-Rennen, ist auch die aktuelle US-Meisterin auf der Straße und auch beim Gravel schon am Start und war jetzt an diesem Wochenende bei 2-1-Tagesrennen in Frankreich schon am Start, hat da jetzt noch nicht alles abgeschossen. Das wäre natürlich auch überraschend gewesen mit ihrem Background, aber ich glaube, ist ein spannendes Projekt, wo man mal gucken kann, denn sie ist auch gleich mal 15. und 13. geworden in den beiden 1.1-Rennen La Périgoud Ladies und La Picto Nouvelle Aquitaine. Von daher spannende Geschichte mit 30 Jahren. Eher älteres Semester, aber ich glaube, wir können da gespannt sein. FDJ, ich glaube, da muss man nicht den Verdacht haben, dass das nicht aufgeht am Ende. Und Sudal hat einen neuen Hauptsponsor fürs nächste Jahr. Sie heißen dann Sudal Safety Jogger. Quickstep bleibt erstmal noch Sponsor bis 2030. War seit der Gründung 2003 Namenssponsor, hat sich jetzt zurückgezogen. Und die letzte Nachricht. Mats Pedersen will nach der WM 2029, die in Dänemark stattfindet, aufhören mit dem Radsport, widmet sich dann der Familienplanung. Aber ich glaube, wir werden jetzt nochmal so ja, 2,5, 3 Jahre genießen, wie Mats Pedersen die Radsportwelt bereichert mit seiner Fahrweise und freuen uns, dass wir da noch ein bisschen was von ihm haben. Das soll es gewesen sein in dieser Woche. Es war eine lange Folge, viel Tour de France. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn nicht, dann lasst uns gerne Feedback da und sagt uns, warum nicht. Wir geben uns große Mühe, auch mit Kritik konstruktiv umzugehen und diese in die Tat umzusetzen. Abonniert schon mal den Roadbike Magazin Podcast. Da werde ich nämlich morgen aufnehmen, zusammen mit der lieben Clara Koppenburg. Und werde da zu Gast sein und auf die Tour de France Femme avec Swift oder Song Swift, wir waren uns vorhin nicht ganz einig. Auf jeden Fall die Tour de France Femme vorausblicken, da freue ich mich sehr drauf, wird dann irgendwann in euren Podcatchern landen und ansonsten gibt es unsere nächste Folge erst am Dienstag nach der Tour de France. Ich bin leider wieder beruflich unterwegs, vorher schaffen wir es leider nicht, aber ich glaube, ihr werdet es uns verzeihen und ja, die große Entscheidung, die scheint ja gefallen, aber die anderen Themen, die gibt es dann eben in knapp anderthalb Wochen für euch. Und die letzten Worte, die darf wie immer der immer noch frische Band gerne übernehmen.
Ja, zunächst, falls es euch nicht gefallen hat und ihr aber tatsächlich bis zum Ende mit dabei geblieben seid, großen Respekt, warum und vielen Dank für euer Feedback. Und umso mehr vielen Dank für euer Feedback, wenn es euch gefallen hat und ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Ich hatte wieder sehr viel Spaß und habe mich auch diese Woche sehr viel gefreut, mich online mit euch auszutauschen, online von euch Feedback zu bekommen und freue mich auf die nächste Woche Tour de France.
Das tue ich auch. Ich hoffe, ihr auch. Und damit bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Wer die größten Stars der Welt vertritt, der besitzt enorme Macht. Aber wie gewinnt man das Vertrauen der Stars, um an diese Macht zu kommen? Alan Klein hat's geschafft. Er hat nämlich genau das zu seinem Geschäftsmodell gemacht. Er verhalf Bobby Darin zu mehr Geld, verschaffte Sam Cooke bessere Verträge, überzeugte die Rolling Stones und schließlich auch John Lennon, George Harrison und Ringo Starr. Nur einer traute ihm nie, Paul McCartney. Und warum ausgerechnet der Recht behalten sollte, erzählt die neue Folge von Tatort Musik.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.